Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Die Diplomatie läuft auf Hochtouren wegen der großen Anspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. An vielen Orten ist man um eine Entspannung bemüht. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief in seiner Neujahrsansprache zur Deeskalation auf. Er nannte zwar keine Länder direkt, sagte aber:
In diesem Hexenkessel treffen immer mehr Länder unüberlegte Entscheidungen, die unvorhersehbare Folgen haben können, bis hin zum Risiko gefährlicher Fehleinschätzungen.
Wir berichten gleich aus Teheran, aber auch, wie die NATO mit der Lage umgeht. In den USA war heute Prozessauftakt gegen den Filmmogul Harvey Weinstein, dem Sexualverbrechen vorgeworfen werden. Wir sprechen nach dem Dreikönigstreffen der FDP mit der Vorsitzenden der Jungen Liberalen über die Ausrichtung der Partei. Und gegen Ende der Sendung berichtet unser Korrespondent über die Hoffnungslosigkeit, die sich in den Feuergebieten in Australien breitmacht. Aber auch heute beginnen wir mit dem Thema, das weite Teile der Welt bewegt, weil die Sorge groß ist, dass eine Eskalation bevorsteht. Es geht um die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA. Er war der wichtigste Vertreter des iranischen Militärs im Ausland. Heute war der zweite Tag der Staatstrauer im Iran. Trauer und auch Zorn brachten die Menschenmassen in Teheran auf die Straße. Mirjam Strasser berichtet.
Hunderttausende Iraner sind heute zu der emotionalen Trauerfeier für den getöteten General Soleimani gekommen, viele in Schwarz gekleidet. In ganz Teheran waren zahlreiche Poster von Soleimani zu sehen. Darauf stand: Du bist weg, aber dein Weg wird weitergeführt. Auch die iranische Führung war anwesend. Präsident Hassan Rouhani, Außenminister Mohammad Jaraf Zarif und der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er betete am Sarg des Generals, dabei versagte ihm die Stimme.
Allahumma inna haula al-musajjun qaddamana ibaduka wa ibnu ibadik.
In Aufnahmen des Staatsfernsehens ist auch zu sehen, wie Khamenei vor der Menge Tränen vergießt. Die Trauernden versammelten sich zunächst an der Teheraner Universität. Dort hatte unter anderem die Tochter Soleimanis, Zainab, gesprochen. Sie drohte den Familien der US-Soldaten. Die Familien der US-Soldaten im Nahen Osten werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten. Von der Teheraner Universität zog der Trauermarsch mit dem Sarg über mehrere Kilometer durch die Stadt zum zentralen Azadi-Platz. Viele Menschen hielten Porträts von Soleimani und schwenkten Fahnen. Die Rufe Tod Amerika und Tod Israel ertönten. Mit so großem Andrang bei der Zeremonie habe er nicht gerechnet, sagte Politikwissenschaftler Sadiq Sebakalam von der Uni Teheran dem arabischen Sender Al Jazeera.
The assassination of General Soleimani has created.
Die Ermordung von General Soleimani hat einen starken Sinn für Patriotismus und Nationalismus unter Millionen Iranern geschaffen. Die Menge heute hat wirklich alle überrascht. Die einzige Erklärung, die ich Ihnen dazu bieten kann, ist, dass er als Verteidiger der Islamischen Republik aufgetreten ist. Nicht nur als Verteidiger des Regimes, sondern auch der Integrität des Iran.
Die Regierung hatte den heutigen Tag in Teheran zum Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen an der Zeremonie teilnehmen können. Die Menschenmenge feierte den General als Helden und verlangte Vergeltung für seinen Tod. Die iranische Führung hat schwere Vergeltung angedroht und hat angekündigt, sich nicht mehr an das Atomabkommen zu halten. Politikwissenschaftler Sadiq Sebakalam.
Abgesehen von der Rhetorik und den Parolen und der bedrohlichen Sprache, die die iranischen Führer verwendet haben, wird es in den nächsten Tagen sehr schwierig sein zu erkennen, wie eine iranische Militäroperation gegen die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit aussehen kann.
Die Trauerfeierlichkeiten werden morgen ihr Ende nehmen. Die eigentliche Beerdigung soll morgen in Soleimanis Geburtsstadt Kerman im Südosten des Iran stattfinden.
Ein Beitrag von Mirjam Staber. Teheran und Washington drohen sich gegenseitig mit weiteren Aktionen und in der NATO und der EU ist man um Deeskalation bemüht. Das irakische Parlament hatte ja am Wochenende den Abzug ausländischer Truppen gefordert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete jetzt, sie habe ein Schreiben der US-geführten Anti-IS-Koalition einsehen können. Laut diesem Schreiben wolle die Koalition aus dem Irak abziehen. Das US-Verteidigungsministerium dementiert. Es gebe noch keine Entscheidung, ob man den Irak verlassen werde. Wie brisant die Lage ist, zeigt die hektische Diplomatie auf verschiedenen Ebenen. Paul Vorreiter beginnt seinen Bericht mit einer NATO-Botschaftersitzung in Brüssel.
Bei dem NATO-Sondertreffen ging es unter anderem darum, welche Folgen sich aus der Forderung des irakischen Parlaments ergeben, wonach ausländische Truppen das Land verlassen sollen. Die NATO bildet in dem Land Sicherheitskräfte aus, bringt ihnen unter anderem bei, wie Sprengsätze entschärft werden. Der Einsatz umfasste zuletzt rund 500 Soldaten, die meisten von ihnen kamen aus Kanada. Wegen der jüngsten Spannungen hatte die NATO die Ausbildung am Wochenende ausgesetzt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Bündnis sei bereit, den Einsatz wieder aufzunehmen, wenn es die Lage erlaube. Dazu sei man mit irakischen Behörden im engen Kontakt.
At the meeting today, allies expressed very strong support for the NATO training mission in Iraq.
Beim Treffen haben die Alliierten sehr stark ihre Unterstützung für die Ausbildungsmission im Irak zum Ausdruck gebracht, denn sie ist ein wichtiger Beitrag der internationalen Koalition, um den IS zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass er nicht mehr wiederkommt. Und eine der stärksten Waffen ist es, die lokalen Kräfte zu unterstützen, und das ist genau das, was die internationale Koalition und die NATO dort machen.
The coalition is doing what NATO is doing through our training mission in Iraq.
Außerdem sagte Stoltenberg, die Verbündeten hätten sich mehrfach über destabilisierende Aktivitäten des Iran besorgt gezeigt und zur Deeskalation aufgerufen. Ob unter den NATO-Verbündeten auch der Wunsch geäußert wurde, dass die USA zurückhaltender auftreten sollen, ließ Stoltenberg unbeantwortet. Auch wolle er zu dem Zeitpunkt nicht über einen Bündnisfall spekulieren, um die Spannungen nicht weiter zu verschärfen. Ebenso besorgt über die Lage im Nahen Osten zeigte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, als sie die Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Bayern besuchte.
Wir sehen ein Aufschaukeln der Gewalt und deshalb ist es enorm wichtig, dass es gelingt, diesen Kreislauf der Gewalt, der sich immer weiter entwickelt, zu durchbrechen und wieder einen Raum auch für die Diplomatie zu schaffen. Und da ist es eine besondere Verantwortung für die Europäische Union, diesen Raum für die Diplomatie auch zu nutzen.
Aber mit Details, wie dieser Raum der Diplomatie genutzt würde, hielt sich die Kommission weitgehend bedeckt. Die Lage verändere sich schließlich stündlich, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zur Begründung.
Generally on the efforts there is a lot of activity.
Generell können wir aber sagen, dass gerade viele Aktivitäten passieren, um Wege zu finden, wie die EU zur Deeskalation beitragen kann. Sehr wichtig ist, dass der EU-Außenbeauftragte mit allen relevanten Partnern spricht, wie deeskaliert werden kann, denn Eskalation kann sich niemand leisten und ist auch in niemandes Interesse. Ebenso nicht im Interesse der EU-Kommission ist es, dass sich der Iran wie angekündigt weiter aus dem internationalen Atomabkommen zurückzieht. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell twitterte, angesichts der Lage müssten alle die Vereinbarung vollständig umsetzen. Das sei jetzt wichtiger denn je für die regionale Stabilität und die globale Sicherheit. Und doch ist sich die Kommission bewusst, dass die Zeichen in eine andere Richtung zeigen. Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Drohnenangriff hatte Teheran gestern die fünfte und letzte Phase des Rückzugs aus dem Atomabkommen angekündigt. Die Zusammenarbeit mit der internationalen Atomenergiebehörde will der Iran aber fortsetzen.
For us, it's really regrettable to see the announcement of Iran.
Wir bedauern die Ankündigungen des Iran sehr, aber was wir immer gesagt haben ist, wir verlassen uns auf die Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde zu den Schritten, die der Iran unternimmt und zu den Verpflichtungen, die der Iran zu leisten hat. So der Sprecher von Josep Borrell. Der EU-Außenbeauftragte hatte den iranischen Außenminister Zarif zu Gesprächen nach Brüssel eingeladen. Ob er der Einladung auch folgen wird, ließ Borrells Sprecher offen. Die Spannungen im Nahen Osten werden Brüssel auch in den kommenden Tagen beschäftigen. Ein Sondertreffen der EU-Außenminister dazu ist am kommenden Freitag geplant. Zuvor will die EU-Kommission am Mittwochmorgen die Lage im Irak und die daraus resultierenden nächsten Schritte besprechen.
Der amerikanische Präsident drohte auch der irakischen Führung mit drastischen Sanktionen, sollten US-Soldaten aus dem Land geworfen werden. Auch die Bundeswehr ist Teil der Anti-IS-Koalition im Irak. In Berlin ist man bemüht, diplomatischer mit der Ausladung des irakischen Parlaments umzugehen. Markus Pindor berichtet.
Es ist vieles ins Rutschen gekommen im Nahen Osten. Die Bundesregierung stemmt sich mit diplomatischen Appellen gegen die Entwicklung, ist aber im Grunde genommen ratlos. Damit steht sie nicht allein. Auch Frankreich und Großbritannien können nur mehr oder weniger tatenlos den umkippenden Dominosteinen zusehen. Bundesaußenminister Maas hält im Konflikt um einen möglichen Truppenabzug aus dem Irak nichts davon, die Regierung in Bagdad unter Druck zu setzen, so wie dies US-Präsident Trump mit seinen Sanktionsdrohungen getan hat. Dies, so Maas im Deutschlandfunk, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Zitat, nicht sehr hilfreich. Das irakische Parlament hatte zuvor in einer nicht bindenden Resolution den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.
Wir nehmen diesen Parlamentsbeschluss allerdings sehr ernst, machen uns allerdings auch große Sorge, dass ohne das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft, sind da Dutzende von Staaten, die sich im Kampf gegen den IS beteiligen, die Instabilität im Irak noch größer werden wird, als sie jetzt schon der Fall ist. Aber im Ergebnis, wir werden jede Entscheidung akzeptieren, die dort getroffen wird.
Außenminister Maas meinte weiter, niemand wolle ein militärisches Engagement im Irak gegen den Willen des irakischen Parlaments und der Regierung. In dem Land sei viel investiert worden, nicht nur militärisch, auch Stabilisierungs- und Aufbauhilfe. Dies alles drohe nun verloren zu gehen, so Maas. Noch schwerer als die beginnenden Erfolge beim Wiederaufbau wiegt, dass die Bundesregierung ein Wiedererstarken des IS befürchtet. Die irakische Armee gilt nicht als voll einsatzbereit. Das Bundesverteidigungsministerium prüft derzeit die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Einsatzes deutscher Soldaten. Aus der Opposition kommen ablehnende Stimmen. Völkerrechtliche Grundlage eines solchen Einsatzes sei die Einladung des Gastgeberlandes, erklärten die grünen Abgeordneten Lindner, sicherheitspolitischer Sprecher, und Nuripur, außenpolitischer Sprecher. Wenn ausländische Streitkräfte, also auch die Bundeswehr im Irak, nicht mehr willkommen seien, dann müssten die Soldatinnen und Soldaten schnellstmöglich abgezogen werden, so auch der grünen Vorsitzende Habeck.
Mit dem Beschluss des irakischen Parlaments ist die völkerrechtliche Grundlage im Grunde entzogen. Das heißt, dass die Soldaten nach Hause geholt werden müssen.
Regierungssprecher Seibert stellte dagegen klar, dass nach Ansicht der Bundesregierung die Ausbildungsmission im Irak im ureigenen Interesse Deutschlands sei.
Deutschland war immer der Souveränität und der Sicherheit des Irak verpflichtet, hat sich immer dazu bekannt und gemeinsam mit internationalen Partnern genau dieses Sicherheit und Souveränität des Irak auch politisch, finanziell, personell unterstützt.
Es gelte jetzt, das Erreichte im Kampf gegen den IS nicht vorschnell wieder aufzugeben. Sorge bereitet der Bundesregierung und auch den europäischen Verbündeten der angekündigte Totalausstieg des Iran aus dem Atomabkommen. Das sei ein schwerwiegender Vorgang, hieß es aus dem Außenministerium, aber man werde alles tun, um die Vereinbarung zu retten. Wie das noch gehen soll, bleibt allerdings im Dunkeln. Man werde Gespräche führen mit den anderen Unterzeichnern des Abkommens, mit den Briten und Franzosen, aber auch mit der chinesischen und der russischen Regierung. Bundeskanzlerin Merkel reist am Samstag zu einem bereits länger geplanten Arbeitsbesuch nach Moskau. Dort werde Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin auch über die aktuelle Lage im Nahen Osten sprechen, so ein Regierungssprecher.
Berichtet Markus Pindur. Das Schlagwort MeToo steht nicht nur für eine weltweite Bewegung gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. MeToo, auf Deutsch Ich auch, steht auch dafür, was passieren kann, wenn sich Frauen trauen, ihre Geschichten zu erzählen. Sie ermutigen andere, ebenfalls ihr Schweigen zu brechen. Losgetreten wurde die MeToo-Bewegung vor über 2 Jahren, als Vorwürfe gegen den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gerieten. Seit heute muss sich Harvey Weinstein vor Gericht verantworten. Antje Passenheim berichtet.
Durch das Spalier der Kameras schiebt sich der Angeklagte im schwarzen Anzug, auf eine Gehhilfe gestützt, umringt von Bodyguards und Anwälten. Vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan warten auch mehrere Frauen.
We have Rosanna Arquette, Sarah Ann Massey.
Angeführt von den Schauspielerinnen Rosanna Arquette und Rose McGowan. Auch sie sagen, dass der ehemalige Filmproduzent sie sexuell genötigt hat. McGowan applaudiert den beiden Klägerinnen. Sie stünden für viele Frauen. Das ist ein großer Moment. Wir stehen hinter ihnen. Ihr Sieg wird unser Sieg sein, ihre Niederlage unsere. Insgesamt beschuldigen mehr als 80 Schauspielerinnen, Models und Ex-Mitarbeiterinnen den 67-Jährigen wegen sexueller Übergriffe, darunter Stars wie Angelina Jolie oder Salma Hayek. Bei dem Prozess in New York geht es aber nur um zwei Fälle. Eine bislang anonyme Schauspielerin klagt Weinstein wegen Vergewaltigung an. Eine Ex-Mitarbeiterin sagt, er habe sie zum Oralsex gezwungen. Weinstein hat auf nicht schuldig plädiert. Alle Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Er kapiert nicht, was er getan hat, sagt Rose McGowan. Ich denke, dass er das auch nie tun wird. Ich stelle seine Komplizen in Frage. Und wenn er freigesprochen wird, werden wir ihnen keine Ruhe lassen. McGowan gehört zu den ersten Frauen, die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein erhoben und damit die Welle der MeToo-Bewegung losgetreten haben. Entscheidend ist nun, ob die Vorwürfe des sexuellen Machtmissbrauchs vor einem Strafgericht bestehen. Die Staatsanwälte müssen juristisch beweisen, dass Weinstein sich der Vergewaltigung, krimineller sexueller Handlungen und räuberischer sexueller Übergriffe schuldig gemacht hat. Weinsteins Anwältin Donna Rotunno mahnte zur Unvoreingenommenheit. Wir sind hier, um eine faire Jury zusammenzustellen, und wir denken, das ist möglich. Von der Zusammensetzung der Jury hängt nach Einschätzung von Beobachtern in diesem Prozess besonders viel ab. Die 12 Geschworenen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, entscheiden am Ende, ob Weinstein schuldig gesprochen wird. Ihm würde dann eine lebenslange Haft drohen. Vergeblich versuchten Weinsteins Anwälte zu erreichen, dass die Jury für die Zeit des Prozesses von der Öffentlichkeit isoliert wird. Der Fall steht derart im Licht der Medien, dass wir es sicherer gefunden hätten, die Geschworenen abzuschirmen. Bis zu 2 Wochen kann es dauern, bis die Jury steht. Rund 500 potenzielle Geschworene müssen bis dahin vom Gericht und den Anwälten beider Parteien unter die Lupe genommen werden. Insgesamt soll der Prozess etwa 8 Wochen dauern. Ganz gleich, wie es ausgehe, das Verfahren sei eine kulturelle Abrechnung, sagte eine der Frauen, die sich als Weinstein-Opfer bezeichnet. Doch seit Beginn der MeToo-Bewegung habe sich viel getan, angefangen von Gesetzen über den Opferschutz bis hin zur öffentlichen Haltung, sagt Schauspielerin Rose McGowan. Es ist immer ein Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück. Dies hier sei ein großer Schritt vorwärts.
Und heute hat nun auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen Weinstein erhoben. Es ist 23.27 Uhr und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Aktuellem in Kürze. Der Deutsche Beamtenbund spricht auf seiner Jahrestagung eine Warnung aus, weil schon heute 300.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fehlen, könnte an vielen Orten die Arbeit nicht mehr richtig getan werden, zum Beispiel an Schulen, bei Feuerwehren oder an Gerichten. Stefan Peschs Beitrag beginnt mit der Rede des obersten Dienstherrens.
Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Ängste vor der Digitalisierung im öffentlichen Dienst abbauen. Am Ende werde es mehr Arbeitsplätze geben als weniger, so Seehofer auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds in Köln. Die Digitalisierung sei zudem eine große Chance, den öffentlichen Dienst zu entlasten. Voraussetzung sei jedoch, die Beschäftigten so zu qualifizieren, dass sie damit auch verantwortungsvoll umgehen können. Auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds betonte Seehofer auch die Bedeutung des öffentlichen Dienstes für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Deswegen sei die Schaffung von attraktiven Einkommens- und Arbeitsbedingungen von großer Bedeutung, so der Bundesinnenminister im Hinblick auf die kommenden Tarifrunden. Der Beamtenbund fordert jedoch mehr. Der öffentliche Dienst sei ein Sanierungsfall, sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach. Es müsse deutlich mehr Personal eingestellt werden. Denn zurzeit würden rund 300.000 Menschen fehlen, vor allem in den Kommunalverwaltungen, in der Kranken- und Altenpflege sowie in den Schulen.
Nach dem Verkehrsunfall in Südtirol mit einer deutschen Touristengruppe gibt es ein weiteres Todesopfer, Elisabeth Pongratz.
Im Krankenhaus von Innsbruck kämpften die Ärzte um das Leben der jungen Frau aus Deutschland. Am späten Nachmittag ist sie Agenturberichten zufolge ihren schweren Verletzungen erlegen. Damit ist die Zahl der Todesopfer des verheerenden Unfalls von der Nacht auf Sonntag auf 7 gestiegen. Ein 27-jähriger Mann war in Luttach in Südtirol mit hoher Geschwindigkeit in eine Reisegruppe junger Skitouristen gerast. Tests ergaben, dass er fast 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus ist der Unfallfahrer inzwischen ins Gefängnis nach Bozen gebracht worden. Wegen der Schwere des Unfalls drohen ihm bis zu 18 Jahre Haft. Nach Angaben seines Anwalts bereue der Mann den Unfall. Er habe sich für nicht so stark alkoholisiert gehalten. Alle Todesopfer stammen aus Deutschland, die meisten aus Nordrhein-Westfalen. Weitere 10 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch ein schwer verletzter Patient, der sich Medienberichten zufolge auf dem Weg der Besserung befindet. In Luttach selbst haben die Menschen Grablichter, Blumen und Bilder am Unglücksort niedergelegt. Weitere Trauernde Angehörige reisten aus Deutschland an. Sie werden von Notfallpsychologen und Seelsorgern betreut.
Das venezolanische Parlament hat sich gestern in 2 konkurrierende Gremien gespalten, jeweils mit eigenen Parlamentspräsidenten. Die EU ließ jetzt wissen, sie hält weiter zu Juan Guaido. Stefan Oschwart.
Die Regierung von Präsident Maduro habe versucht, die Wiederwahl Guaidos zum Parlamentspräsidenten zu manipulieren, sagte ein Außenamtssprecher in Berlin. Das sei ein Angriff auf die demokratischen Rechte des Parlaments gewesen. Die Bundesregierung unterstütze weiter Guaido als legitimen Interimspräsidenten. Ähnlich äußerte sich auch ein EU-Sprecher. Er kritisierte die ernsthaften Unregelmäßigkeiten vor der Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten in Venezuela. US-Außenminister Pompeo sagte, Guaido sei der legitime Anführer der Nationalversammlung und damit der legitime Übergangspräsident Venezuelas. In einer turbulenten Sitzung hatten Anhänger des sozialistischen Präsidenten Maduro gestern den Abgeordneten Parra zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Juan Guaido und die Abgeordneten der Opposition waren jedoch von Sicherheitskräften am Betreten des Parlaments in Caracas gehindert worden. Daraufhin hatte sich Guaido im Gebäude einer regierungskritischen Zeitung bei einer alternativen Parlamentssitzung von der Opposition erneut zum Parlamentspräsidenten wählen lassen. Der Wirtschaftsingenieur hatte vor einem Jahr dieses Amt übernommen und sich zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Guaido wird von mehr als 50 Staaten anerkannt. Er wirft Staatspräsident Maduro vor, durch Wahlmanipulation an die Macht gekommen zu sein.
Der Pole Dawid Kubacki hat die diesjährige Vierschanzentournee gewonnen, vor dem Oberstdorfer Karl Geiger. Aus Bischofshofen berichtet Edgar Endres.
Nach einer stressigen Tournee und 3 zweiten Plätzen kann sich Karl Geiger beim Finale doch noch richtig freuen. In Bischofshofen 2. hinter dem überragenden Dawid Kubacki, in der Gesamtwertung 3.
Ja, es war auf jeden Fall die schönste. Also so gut war ich noch nie. Und vor allem auch in der Heimat, in Oberstdorf, das bleibt mir im Gedächtnis. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment für mich. Und ja, ich habe jeden Tag für Tag geschaut und Innsbruck war schon sehr ärgerlich, aber jetzt heute konnte ich es gut machen, deshalb alles schick.
Der Weltmeister von der Normalschanze, Kubacki, liefert am Finaltag eine Sprungshow ab. 2-mal Bestweite, klarer Tagessieger und nach 8 Tourneesprüngen auch klarer Sieger der Tournee. Stefan Laie gratuliert fair.
Er ist einfach bärenstark gesprungen heute, beide waren wirklich sehr gute Sprünge und verdienter Tagessieg.
2. in der Gesamtwertung wird der neue Überflieger aus Norwegen, Marius Lindvik. Der Geiger um die Winzigkeit von 1,5 Metern distanziert. Der Allgäuer ist mit sich im Reinen, nach dem schwarzen Tag von Innsbruck und dem zähen Einstieg in Bischofshofen.
Gestern bin ich gar nicht gut reinkommen, also habe ich ein bisschen so einen Wischiwaschi-Tag gehabt, sage ich jetzt mal, nicht wirklich in die Gänge kommen. Und heute, das war echt wieder fein und das macht mich richtig glücklich.
Im Schatten von Geiger springen die restlichen Deutschen heute hinterher. In der Gesamtwertung wird Stefan Laie als 10. zweitbester Deutscher.
An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index mit einem Plus von 0,24% auf 28.703 Punkte. Und über Aktuelles vom Börsentag in Frankfurt berichtet Dieter Reg.
Es ist ein typisches Krisensymptom. Anleger stoßen Aktien ab und versuchen ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Gefragt sind dann die sogenannten sicheren Häfen. Einer davon ist das Gold. Dessen Preis hat heute zeitweise den höchsten Stand seit fast 7 Jahren erreicht. Ebenfalls hoch im Kurs der Anleger der Schweizer Franken. Die Kehrseite, der Aktienmarkt. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete im Gefolge der verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran ein Minus von 0,7% und ging bei 13.127 Punkten aus dem Handel. Dem MDAX für die mittelgroßen Unternehmen ging es nicht besser. Er verbuchte einen Verlust von 0,9%. Im DAX verzeichneten fast alle Einzelwerte ein Minus. Besonders stark traf es Branchen, die in der einen oder anderen Weise eine starke Nähe zum Erdöl haben. Größter Verlierer im DAX war der Chemiekonzern Covestro. Bei ihm kam zur Abhängigkeit vom Erdöl noch hinzu, dass ein Analystenkommentar dem Unternehmen schlechte Gewinnaussichten für das erste Quartal dieses Jahres bescheinigte. Auf Höhenflug befinden sich hingegen die Ölpreise. Ein Barrel der Sorte WTI kostete zeitweise so viel wie seit April vergangenen Jahres nicht mehr. Die Sorte Brent erreichte zeitweise mit über 70 Dollar einen Preis wie zuletzt im September 2019. Heizölkunden müssen bereits mehr bezahlen. Bei Benzin und Diesel ist die Lage uneinheitlich. Analysten bezeichnen die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran als hochgefährlich. Für Panik sehen sie jedoch aktuell keinen Anlass.
Dieter Reg am Ende unserer Kurznachrichten. CSU-Chef Markus Söder will der Berliner Regierungskoalition neuen Schwung verschaffen, so verkaufte er es zumindest in einem Interview in der Bild am Sonntag. Weil er damit nicht nur Inhalte, sondern auch eine Kabinettsumbildung meinte, sorgte das tatsächlich für einigen, nun ja, Schwung vor der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe. Die Tagung heute bot Söder nicht nur Gelegenheit, seine Forderung nochmals auf den Punkt zu bringen. Es gab auch einen Auftritt der neuen EU-Kommissionspräsidentin, gerade aus dem besagten Bundeskabinett ausgeschieden. Michael Watzke berichtet.
Es ist Ursula von der Leyens erster politischer Termin des Jahres 2020 und die EU-Kommissionspräsidentin verkündet den CSU-Bundestagsabgeordneten gleich mal eine Gewissheit zum Thema Asyl.
Migration wird bleiben über Jahre und Jahrzehnte und umso wichtiger ist es, dass Europa ein nachhaltiges Konzept für die Migration entwickelt.
Dieses Konzept will von der Leyen hinter den Klostermauern von Seon mit den CSU-Innenpolitikern besprechen, auch mit Bundesinnenminister Seehofer, der am Morgen noch gescherzt hatte, in seinem Alter wisse man beim Aufstehen nicht, ob man noch Minister sei. Eine Anspielung auf seinen Parteichef Markus Söder, der eine Verjüngung des Bundeskabinetts fordert. Söder wurde heute in Seon gefragt, ob er seinen Vorstoß mit Kanzlerin Merkel oder CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorher abgesprochen hatte. Seine Antwort?
Warum ist das für Sie entscheidend?
Okay, nächste Frage.
Nein, wir waren dann im Gespräch, aber nicht vorher.
So viel zur Machtkonstellation innerhalb der Union. Söder gibt sich in Seon betont selbstbewusst. Demut zeigte der bayerische Ministerpräsident lediglich vor den rund 3000 demonstrierenden Landwirten, die gleich neben dem Kloster Seon mit hunderten von Traktoren die Straße blockierten und von der CSU eine Änderung der geplanten verschärften Düngemittelverordnung forderten.
Demonstrieren gegen schlechte Preise und übermäßige Vorschriften.
Ja, wachrütteln, Politik wachrütteln.
Man braucht einfach vernünftige Preise, dass man vernünftig werken kann. Man kann ja gerne investieren. Die Auflagen werden immer mehr, es wird immer alles komplizierter.
Landwirtschaft und Klima, das war auch ein Thema der CSU-Abgeordneten im Gespräch mit Ursula von der Leyen. Denn die EU schreibt Deutschland vor, die hohen Nitratwerte im Grundwasser zu senken, zum Beispiel dadurch, dass die Bauern in Zukunft weniger Gülle auf ihre Felder ausbringen sollen. Von der Leyen verfolgt als EU-Kommissionspräsidentin einen ehrgeizigen Green New Deal für Europa.
Die Europäische Union ist als allererste im Dezember aufgetreten mit dem festen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das wird eine enorme Anstrengung bedürfen. Aber darin liegen auch große Möglichkeiten für Europa, nämlich der Vorreiter zu sein bei klimaneutralen Technologien, die wir dann exportieren können. Das Wissen über grüne Finanzierungsmöglichkeiten, die wir erfolgreich umsetzen können.
Während von der Leyen ihre Pläne skizzierte, stand CSU-Politiker Manfred Weber neben ihr, der Fraktionsführer der konservativen EVP im Europaparlament. Von der Leyen hatte Weber vor einigen Monaten das Amt des EU-Kommissionschefs weggeschnappt. Aber heute in Seon gab sich Weber versöhnlich. Er werde mithelfen, um von der Leyens Präsidentschaft zu einem Erfolg zu machen, so der Niederbayer. Dann zog er bei minus 2 Grad Außentemperatur seinen Mantel aus und legte ihn, ganz gentlemanlike, der Dame neben ihm um die Schulter. Das war allerdings nicht Ursula von der Leyen, sondern die nur im Kostüm bekleidete Dorothee Bär von der CSU. Von der Leyen hatte sich vorsorglich warm angezogen, bevor sie zur Diskussion mit der CSU-Landesgruppe ging.
Ein Beitrag von Michael Watzke. Es wird gleich 23.39 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Zwei Jahre ist es her, dass die FDP sich selbst in die Zuschauerrolle in Berlin versetzte. Damals entschied man sich aktiv gegen eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene und so findet sich die Partei in der Rolle einer kleineren Oppositionspartei, die in der Parteienlandschaft um ihren Status kämpft. Klaus Remme war beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart und hat genau hingehört, auf welchen Weg sich die FDP nun machen will.
Die FDP, eine Partei in der Krise? Christian Lindner will davon nichts wissen.
Wenn ich das jetzt so im Vergleich der letzten Jahrzehnte sehe, 10%, 5.500 neue Mitglieder, nach 10 Jahren wieder in einem ostdeutschen Landtag. Wenn das die Krise der FDP ist, dann möge sie lange anhalten.
Nun sind die 10% Ergebnis einer Umfrage vor wenigen Wochen. Im Schnitt liegt die FDP doch deutlich darunter. Bleiben wir frei, denken wir groß. Das war das Motto des Dreikönigstreffens in diesem Jahr. Für die Liberalen gilt es nach den schwachen Ergebnissen bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die Kurve nach oben zu nehmen. Christian Lindner hofft deshalb auf die Bürgerschaftswahlen in Hamburg im Februar. Schon vor 5 Jahren waren diese Wahlen in der Freien und Hansestadt Ausgangspunkt eines Aufwärtstrends, der 2 Jahre später zurück in den Bundestag führte. Angesichts der aktuellen Querelen in den Regierungsparteien sieht der FDP-Vorsitzende bundespolitisch vor allem Stillstand.
Es ist alles besser als dieser Status quo. Auch eine zeitweilige Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen in diesem Land, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.
Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, fügte Lindner hinzu. Seit Wochen wird deutlich, dass die FDP enttäuschte SPD-Wähler als Potenzial für Zuwächse ausgemacht hat. Hier Lindner, ganz der ehemalige NRW-Landespolitiker, über den neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans.
Vor 10 Jahren wurde Norbert Walter-Borjans Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Der hat Schulden machen zur Staatsphilosophie erklärt, war ein notorischer Steuererfinder und Verfassungsbrecher. Und wenigstens bei dem Problem dachte man, wir hätten es gelöst. Aber er ist wieder da. Mit der genau gleichen alten Debatte ist als Steuererfinder wieder unterwegs. Jetzt die Bodenwertzuwachssteuer.
Christian Lindner sieht nach der Wahl einer neuen SPD-Spitze einen deutlichen Linksruck bei den Genossen. Dies führt nach seiner Sicht der Dinge zu heimatlosen Wählergruppen.
Wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir sie ein. Möge in den Medien geschrieben werden, jetzt sei die FDP die neue Arbeiter- und Bauernpartei. Wir sind eine Partei der politischen Mitte. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass alle Facharbeiterinnen und Facharbeiter linke Politik wollten und alle Landwirtinnen und Landwirte rechte Politik wollen. Was die Menschen in unserem Land suchen, ist eine Alternative aus und für die politische Mitte. Und das sind die Freien Demokraten.
Hoffnung schöpft die Partei aus der Wählerwanderung bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 2017. Dort erzielte die FDP mit über 12% ihr bestes Ergebnis in NRW. Die Wählerwanderung zeigte, von keiner Partei kamen mehr Stimmen als von ehemaligen SPD-Wählern. Inhaltlich war der Klimaschutz ein Schwerpunktthema seiner Rede. Technologie und Marktsteuerung, das sind aus Sicht der Liberalen die einzig möglichen Instrumente zur Lösung der Probleme. Seine Botschaft im Autoland Baden-Württemberg.
Wenn längst Unternehmen wie Toyota in Japan auf Wasserstoff setzen, wenn längst die Chinesen abgerückt sind von der einseitigen Fixierung auf die batterieelektrischen Antriebe, dann können wir den Beschäftigten in der Automobilbranche eines sagen: Mit uns gibt es faire Rahmenbedingungen für alle Technologieoptionen und nicht die politische Lenkung darauf, dass eine Schlüsselindustrie künstlich klein gemacht wird.
Und über die FDP habe ich mit Ria Schröder sprechen können. Sie ist Vorsitzende der Jungen Liberalen und sie hatte sich vor dem Treffen kritisch geäußert dazu, dass sowohl Bundestagsfraktion wie auch Partei von Christian Lindner geführt werden. Meine erste Frage an Sie, stand Ihnen auch dieses Dreikönigstreffen zu sehr im Zeichen des Parteichefs?
Also da möchte ich einmal ganz besonders auch deutlich machen, es geht mir da überhaupt nicht um die Person von Christian Lindner. Der macht einen wunderbaren Job, auch in beiden Funktionen aus meiner Sicht. Es ist nur eine Frage, wie können wir die Vielfalt, die wir in der Partei haben, auch noch stärker nach außen tragen. Und damit wollte ich gerne die Debatte anstoßen. Und deswegen fand ich heute das Dreikönigstreffen auch sehr erfrischend, sehr positiv. Da haben wir eben nicht nur Christian Lindner und auch Linda Teuteberg als Generalsekretärin gesehen, sondern eben auch die Spitzenkandidatin aus Hamburg, Anna von Treuenfels, die Oberbürgermeisterkandidatin aus Düsseldorf. Er hat in so einer spontanen Aktion auch noch zwei Außenpolitiker mit auf die Bühne geholt. Also da war eine ganze Bandbreite auch von unterschiedlichen Leuten, auch aus der Bundesebene da, natürlich neben den baden-württembergischen Parteifreunden. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Wenn wir sowas öfter machen, dann brauchen wir vielleicht auch die Debatte gar nicht über so eine Trennung. Mir ist nur wichtig, dass wir da insgesamt mit stärkeren Charakteren auch die unterschiedlichen Angebote an auch unterschiedliche Menschen machen. Natürlich mit der gleichen politischen Botschaft, aber eben transportiert durch andere Botschafterinnen und Botschafter nach außen tragen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir so noch mehr Menschen ansprechen können.
Es gäbe ja eigentlich jede Woche Möglichkeiten für Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen, sich bei wichtigen Debatten einzubringen. Wir müssen ja nur einmal die Klimapolitik nehmen. Warum kann sich da als Fachpolitiker neben Christian Lindner niemand etablieren?
Ich glaube, dass die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker da schon gerade in der Fachpresse besonders wahrgenommen werden. Und da kommen auch jeden Tag natürlich die Alerts da und sehe auch, wie aktiv auch die Bundestagsabgeordneten beispielsweise sind.
Aber das reicht ja vielleicht nicht für die breite Öffentlichkeit.
Genau, und das ist der Punkt, den ich ansprechen möchte. Also an Fachpolitikern mangelt es uns nicht. Die sind auch aktiv. Die erscheinen auch in den jeweiligen Fachgebieten, aber sie steigen noch nicht über diese Schwelle der Bekanntheit, die auch nicht über die fachpolitischen Spezifika hinausgeht. Und das würde ich mir eben wünschen, dass wir da noch stärker werden. Wir sehen das bei anderen Parteien, dass das klappen kann. Und dass die Frage, wollen wir uns sowas als Vorbild nehmen oder gehen wir vielleicht auch einen anderen Weg? Darüber wollen wir sprechen.
Es geht ja für die FDP auch um neue Wählergruppen, jetzt auch enttäuschte SPD-Wähler und Wählerinnen. Ändert das nicht zwangsläufig darin, dass Visionen einer liberal-marktwirtschaftlichen Zukunft in ganz gegensätzliche Ansätze münden, die vielleicht Wählerinnen und Wähler gar nicht mehr so genau greifen können?
Also der Widerspruch, den Sie da aufmachen, der ist mir nicht deutlich.
Es gibt ja Ansätze, die nach Sozialdemokratie klingen und inhaltliche Überschneidungen zur AfD.
Inhaltliche Überschneidungen zur AfD sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Kritik, da geht es zum Beispiel um Zuwanderungspolitik, restriktive oder auch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Nun gut, also bei der Zuwanderungspolitik, da hat die FDP eine ganz klar rechtsstaatliche Position. Offen gegenüber denjenigen, die kommen wollen, eine offene Migrationspolitik nach dem Modell in Kanada und gleichzeitig die Durchsetzung von geltendem Recht. Das ist, glaube ich, nicht die AfD-Position, die ja da nicht weltoffen ist, sondern ausländerkritisch bis feindlich, bis rassistisch und völkisch. Ich glaube, da kann man nicht sagen, dass die AfD da eine ähnliche Position hätte wie die FDP. Ich glaube sogar eher das Gegenteil davon, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht. Dann ist die AfD ja auch gerade nicht die Verteidigung des Rechtsstaats, sondern eine, die sie bekämpft. Und ich glaube, Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das müssen alle Demokratinnen und Demokraten üben dürfen. Die AfD macht das aus einem anderen Motiv. Die möchte ja am liebsten den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, weil er ihnen die falsche Meinung sagt. Mir geht es darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken und auf seinen Informations- und Nachrichtenauftrag noch stärker zu fokussieren, damit wir da auch eine Stärkung für die Demokratie haben.
Frau Schröder, ich spreche das an, weil zum Beispiel selbst Gerhard Baum, der Ex-FDP-Innenminister, ja in der Zeitung Die Welt gerade erst gewarnt hat davor, sich thematisch der AfD anzunähern. Und das ging auch in ihre Richtung, weil sie eben zum Beispiel gerade eine Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert haben und auch kritisiert haben.
Ich habe nicht die Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert, überhaupt nicht. Ich habe die Privatisierung des ZDF gefordert, also eine Ausgabenkritik und eine stärkere Fokussierung auf Nachrichten, auf Bildung, auf die Auslandssender, auf investigativen Journalismus. Das ist doch das Gegenteil einer Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da bin ich missverstanden worden, offenbar auch von Gerhard Baum, den ich ansonsten sehr schätze. Das finde ich sehr traurig und ich glaube auch, dass da eben leider auch häufig die Position sehr schnell vereinfacht wird, wenn man Kritik übt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin jetzt hier auch im Deutschlandfunk auch ein öffentlich-rechtliches Modell, was ich auch sehr schätze, was ich auch für unheimlich erhaltenswert halte, ohne ihn da jetzt irgendwie zu sehr schmeicheln zu wollen oder mich anbiedern zu wollen. Ich glaube, genau das, was Sie machen, Politik, Nachrichten, Informationen, ist unheimlich wichtig, gerade für unsere Demokratie und für die Meinungsvielfalt. Und das sollte man erhalten. Das mit der AfD in einen Topf zu schmeißen, halte ich eher für eine gefährliche Botschaft, weil ich also ehrlich gesagt sagen muss, Ich bin von meinen Positionen her, glaube ich, eher das Gegenteil der AfD und finde da eine Nähe zu unterstellen, finde ich gefährlich und weise ich auch stark von mir. Aber ich will nochmal zurückkommen auf das, was Sie gefragt haben. Wie geht das zusammen? Vielleicht auch, ich will es mal vielleicht anders sagen, also einerseits über das soziale Aufstiegsversprechen zu sprechen und auf der anderen Seite über Marktwirtschaft. Passt das zusammen? Aus meiner Sicht passt das sehr gut zusammen, weil die FDP ja gerade die Partei ist, die die wirtschaftliche Freiheit und die persönliche und gesellschaftliche Freiheit zusammendenkt, die eben für Entlastung ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch für Toleranz und Weltoffenheit steht. Deswegen ist das der Kern der FDP und passt aus meiner Sicht deswegen hervorragend zusammen.
Sagt Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungen Liberalen. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Was Ausnahmezustand bedeutet, das bekommt Australien in diesen Wochen schmerzlich zu spüren. Bei den Bränden ist inzwischen eine Fläche der Größe Bayerns und Baden-Württembergs abgebrannt. Und auch heute konnte trotz ein wenig Regens an der Südküste nicht die erhoffte Entwarnung gegeben werden. Holger Senzel berichtet aus Sydney.
In Hemdsärmeln stapft der Premier durch ein abgebranntes Dorf, spricht mit Anwohnern, verteilt Wasserflaschen. Scott Morrison als Krisenmanager bei seinen Landsleuten. Genau in dieser Rolle steht er schwer in der Kritik. Ahnungslosigkeit werfen ihm viele Feuerwehrleute vor. Bei einem öffentlichen Auftritt wird der Premier als Idiot beschimpft. Er verstehe die Wut der Menschen, sagt Scott Morrison.
People are angry. I understand it.
Ich kann nachvollziehen, wie die Menschen sich fühlen. Sie haben gelitten, schwere Verluste erlitten, die Nerven liegen bloß. So ist das in einer Naturkatastrophe. Und wenn Sie Ihre Wut auf mich richten wollen, ich nehme das nicht persönlich. Mein Job ist es, mich auf die Herausforderungen dieser Krise zu konzentrieren und den Gemeinden jegliche Unterstützung zukommen zu lassen. Während Premier Morrison vor rußgeschwärzten Ruinen posiert, fegt Angelo Borden in Batemans Bay sein Grundstück. Entfernt erst das Totholz mit dem Besen, dann die letzten Blätter mit dem Laubbläser. Nichts Brennbares soll liegen bleiben. Dann nimmt er den Gartenschlauch und spritzt sein Haus von oben bis unten nass. Glaubt er wirklich, dass dies hilft gegen die verheerenden Feuer?
Look, it does help.
Doch, das hilft. Jedenfalls gegen Funkenflug und glühende Asche. Und davor haben wir ja am meisten Angst. Deshalb bleiben wir auch hier und verteidigen unser Haus. Naja, und wenn es zu heftig wird, unser Auto ist gepackt und wir sind jederzeit bereit zu fliehen. Bis zu 12 Kilometer weit fliegen Funken und Asche und entzünden neue Brände im knochentrockenen Unterholz. Es hat mancherorts leicht geregnet, aber das ist wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Boden. 170 Feuer wüten noch in New South Wales, 50 im Nachbarstaat Victoria. Die Hauptstadt Canberra ist durch dichten Rauch quasi lahmgelegt. Geschäfte, Museen und Universitäten blieben geschlossen. Atemmasken wurden knapp. Die Stadtverwaltung rief die Bürger auf, drinnen zu bleiben. Auf einem Rugbyfeld bei Batemans Bay stehen Dutzende Zelte und Wohnwagen. Die Menschen, die hier kampieren, haben ihr Haus durch die Feuer verloren oder mussten fliehen vor heranrollenden Flammenwalzen, so wie 1000 andere New South Wales auch. Joseph Harper ist einer von ihnen. Das ist alles sehr, sehr stressig momentan, vor allem mit kleinen Kindern. Die richtige Entscheidung zu treffen, wohin wir gehen. Die Feuer sollen jetzt 3 Stunden von hier entfernt sein, aber von 2 Seiten kommen. Und weil wir nicht auf der Autobahn in der Falle sitzen wollen, haben wir uns entschieden, hier zu bleiben. Die Kinder sind prima, für die ist das eine Art Campingurlaub. Aber das kann sich natürlich jede Minute ändern, wenn die Lage brenzlig wird.
Yeah.
Premier Scott Morrison hat einen Buschfeuer-Wiederaufbaufonds angekündigt, umgerechnet 1,3 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren. Von Klimawandel sprach Morrison auch heute nicht, obwohl dieser für die meisten Wissenschaftler und auch viele Brandschutzexperten als Hauptursache der Extremwetterlagen im weltgrößten Kohleexportland gilt. Morrison nämlich möchte in Zukunft eher noch mehr Kohle fördern lassen. Aber auch davon sprach der Premier nicht bei seinem Auftritt in den Ruinen ausgebrannter Dörfer. Der Premier vor einem Trümmerhaufen. Für viele Australier ist dies auch ein Bild von Morrisons politischer Zukunft.
Berichtet aus Sydney Holger Senzel. Und um 23.53 Uhr ist Andreas Diehl zu mir ins Studio gekommen mit der Presseschau. Was bewegt die Kommentatoren in den Zeitungen von morgen?
Im Mittelpunkt steht da die Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA.
Es sind Bilder, die Angst machen, auch in Deutschland, heißt es in den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Hunderttausende Iraner nehmen Abschied von General Soleimani, der durch US-Raketen getötet wurde. Die Wut der Menschen in der Region über die Ermordung ihres Idols, nicht anders sehen sie es dort, ist groß. Die Aggression und der Hass richten sich zuallererst gegen die USA und ihren Präsidenten Donald Trump. Im Visier stehen aber auch die, die ihm folgen, Deutschland zum Beispiel. Die Südwestpresse aus Ulm schreibt, dass sich das iranische Regime derzeit noch Zeit lässt mit seiner Antwort, spricht gegen eine planlose Eskalation. Doch die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Sollte sich Teheran zu einer wie auch immer gearteten Attacke gegen Israel entschließen, stellt sich die Frage wieder neu. Jetzt kommt alles auf die Regierung in Bagdad an, meint die Rheinzeitung aus Koblenz. Man kann nur hoffen, dass die geschäftsführende Regierung von Ministerpräsident Mahdi trotz des innenpolitischen Drucks das Band zum Westen nicht kappen wird, das nach dem Grauen durch Diktator Saddam Hussein und den IS entstanden ist. Die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg kommentiert, auch wenn die Distanzierung Berlins gegenüber Trumps Chaospolitik im Mittleren Osten diplomatisch lau ausfiel, sollte bereits jetzt klar sein, käme es zur offenen militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran, dürfte sich Trump nicht auf den Verteidigungsfall des NATO-Bündnisses berufen können. Der Berliner Tagesspiegel fordert Bundesaußenminister Maas auf, zur Entschärfung des Konflikts Gespräche mit allen Beteiligten zu führen. Hans-Dietrich Genscher, der Meister des Pendelns, wäre längst unterwegs. Wenn der Westen noch an seiner Idee hängt, das Mullah-Regime in Teheran durch Integration zu beeinflussen, gilt die Devise: Politik entsteht aus der Bewegung heraus. Mit dem Dreikönigstreffen der FDP beschäftigen sich die Stuttgarter Nachrichten. FDP-Chef Lindner hat den Kampf um enttäuschte SPD-Wähler als neues strategisches Leitmotiv ausgemacht. Damit das Konzept aufgeht, müsste die FDP glaubwürdig darlegen, wie will sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, prekäre Beschäftigung bekämpfen, die Pflegesituation verbessern und Klimaschutz sozial abfedern. Und sie müsste mitteilen, dass das alles wirklich Herzensanliegen der Liberalen sind. Die Neu-Osnabrücker Zeitung ergänzt: Klar, bei der klassischen SPD-Klientel scheint derzeit einiges zu holen. Wer aber gleichzeitig den Spitzensteuersatz senken will, meint es mit dem Flirt mit der Arbeiterklasse offenbar nicht ganz so ernst. Und der Reutlinger Generalanzeiger bemerkt, der FDP-Vorsitzende sprach von ökoliberalen, sozialliberalen oder christliberalen Gedankenspielen in seiner Partei. Offen ist die FDP also irgendwie in alle Richtungen. Lindner hat ein Jahr Zeit, um sich und die FDP auf das Superwahljahr 2021 vorzubereiten. Dann muss er liefern, sprich Regierungsbeteiligungen vorweisen.
Danke, Andreas Diehl, für diese Presseschau. Und das ist auch der Schlusspunkt in dieser Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.